Guten Morgen. Lukas 10, 21 bis 24. Darum soll es zum Teil gehen. Den anderen Teil sage ich später. Erfüllt vom Heiligen Geist betete Jesus nun voller Freude: Mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich für klug halten. Ich lese nach Hoffnung für alle. Aber den Unwissenden hast du sie enthüllt. Ja, Vater, das war deine Absicht. Mein Vater hat mir alle Macht gegeben. Niemand außer dem Vater weiß, wer der Sohn ist. Und wer der Vater ist, weiß nur der Sohn und der, dem er es zeigen will. Zu seinen Jüngern sagte Jesus dann: Ihr könnt glücklich sein, dass ihr dies alles seht und erlebt. Denn das ist sicher, Propheten und Könige hätten viel darum gegeben, das zu erleben, was ihr seht und hört. Aber die Zeit war noch nicht da. Ihr Lieben, habt ihr vorigen Sonntag kräftig gefeiert? Mit dreifachen Lebkuchenherzen, mit dreifachen Kreuzen aus Schokolade, Marzipan und was weiß ich noch was. Habt ihr so richtig gefeiert am vorigen Sonntag? Es war doch einer der wichtigsten Feiertage im Kirchenjahr. Gar nichts gemerkt davon? Trinitatis. Vorigen Sonntag war der Feiertag Trinitatis. Man muss doch die Feste feiern, wie sie fallen, so sagt doch schon der Volksmund. Und viele nehmen ja jedes Fest zum Anlass, mal so richtig einen drauf zu machen. Ja, feiern bis zum Umfallen. Der längsten Nacht des Jahres haben sie um 3 Uhr noch Krach gemacht bei uns in der Gegend. Ja. Die eigentliche Bedeutung eines solchen Festes ist dann gar nicht mehr wichtig. So wird aus dem Fest der Geburt Christi das Fest vom Christkind mit allen Auswüchsen an Geschenken und Festlichkeiten. Aus dem Fest der Auferstehung wird das Fest des Osterhasen. Und bei der Himmelfahrt wird es schon schwieriger. Man macht mal Vatertag draus. Ein Grund zum Feiern findet man ja immer. Und beim Pfingstfest wird die Ratlosigkeit der Zeitgenossen noch größer. Deshalb hofft der Normalbürger auf gutes Grillwetter. Und vorigen Sonntag das Fest der heiligen Dreieinigkeit Gottes. Und mit dem können noch viel weniger was anfangen. Und die Schwierigkeit wird dadurch noch größer, dass hinter diesem Festtag ja kein historisches Ereignis steht. So wie an Weihnachten die Geburt, an Ostern Kreuzigung und Auferstehung. Und außerdem finden wir in der Bibel keine einzige Stelle, die genau dieses Stück des Glaubensbekenntnisses beschreibt. Das heißt, über diesem Ereignis liegt ein ganz besonderes Geheimnis, so wie schon über all den anderen Ereignissen von Geburt, von Kreuz und Auferstehung, so liegt über Trinitatis ein noch größeres Geheimnis. Und doch war unseren Vätern die Botschaft von der göttlichen Dreieinigkeit so wichtig, dass alle Sonntage danach nicht nach Sonntag nach Pfingsten oder Sonntag nach Ostern berechnet werden, sondern wir haben heute den ersten Sonntag nach Trinitatis. Und so geht es weiter bis zum Ende des Kirchenjahres, bis zum Ewigkeitssonntag. Ach Leute, ist ja alles schon rum, da haben wir schon wieder ersten Advent. Geheimnisse, ich sage, es liegt ein Geheimnis über diesem Phänomen Dreieinigkeit. Geheimnisse haben es zwar so in sich, dass sie nicht so einfach gelüftet werden können. Wie mit der PIN-Nummer. Die verrät man ja auch niemanden, aber man braucht sie ständig, wenn man Geld bei der Bank abheben will. Deshalb ist es notwendig, dass dieses Geheimnis offenbart wird, so wie es hier in unserem Text gesagt wird. Es ist verborgen gewesen, aber du hast es offenbart. So wird das Ziel dieses Gottesdienstes sein, dass wir mit Jesus frohlocken, mit Jesus Gott danken über die Gabe von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und sprach: Ich preise dich, Vater. Diese drei Elemente, Vater, Sohn, Heiliger Geist, in der Anbetung Jesu. Was war geschehen? Jesus hatte 70 Jünger ausgesandt, die Menschen den Weg zu Gott zeigen sollten. Sie sollten in seinem Namen Kranken heilen. Und nach dieser erfolgreichen Mission, und sind sogar die bösen Geister untertan, sagen sie, kommen sie zurück mit der Erfolgsmeldung: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Und Jesus reißt sie raus aus dieser Euphorie und sagt: Seht, ich habe euch die Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. Und mit dem Jesus das sagt, richtet er den Blick weg von dem, was sie selbst erlebt und was sie selbst geleistet haben. Wir haben, nein, er richtet den Blick weg vom Sichtbaren auf das Unsichtbare, auf das Geschenk Gottes in Christus. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist die Grundlage für alles Nachdenken und Überlegen über dieses Geheimnis Gottes, dass wir diese Gewissheit haben, unsere Namen sind im Buch des Lebens geschrieben. Denn bei Gott gilt ein anderes Gesetz. Da geht es nicht um unsere Leistung, um das, was wir erkennen, was wir mit unserem Verstand erarbeiten oder sonst irgendwie leisten im Reich Gottes. Alles, was durch den Glauben geschieht, an Erkenntnis und auch an Taten, ist und bleibt ein Geschenk Gottes. Ja, der Glaube selbst ist ein Geschenk. Seid darüber froh, dass ihr glauben könnt. Darüber dürfen wir uns von ganzem Herzen freuen. Und wenn wir in unserem Glauben nichts mehr zum Freuen finden, dann ist irgendetwas faul an dem, was wir Glauben nennen. Dann ist es nur ein Krampf, wenn sich Glaube in Lehrmeinung erschöpft. Wenn es nur darum geht, im Kopf und im Verstand Dinge zu begreifen und zu erfassen. Da will dann einer größer sein als der andere und der eine es besser wissen als der andere. Wo man seine eigenen Leistungen herausstellt, wo Glaubensstil und Glaubensaktivität im Vordergrund steht, da ist statt Freude am Herrn immer nur Konfrontation. Da geht es immer um Macht und um Vorrangstellung. Da ist statt Friede Streit. Da geht es um Leistung und nicht um gottgewirkte Frucht. Da sind wir zwar religiös, aber das hat mit Gotteskindschaft, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, hat damit nichts mehr zu tun. Wo, ich fasse zusammen, wo menschliches Können, Wissen und Leisten im Vordergrund steht, da wird der Glaube nicht nur gestört, sondern er wird im Grunde zerstört. Jesus lobt seinen Vater, weil er seine Macht und seine Herrlichkeit gerade nicht den Alleskönnern geschenkt hat, nicht den Besserwissern gegeben hat, sondern er hat sie den Unmündigen vorbehalten. Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unverständigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Der wunderbare Ratschluss Gottes von der Schöpfung an über die Erlösung bis zur Vollendung, die kann man letztlich nicht mit seinem Verstand erfassen. Dazu sind wir mit unserer Begrenzung gar nicht in der Lage. Und so widersprach Jesu Wirksamkeit schon von Anfang an auch den Erwartungen der hochgeistigen Schriftgelehrten und Pharisäer, der Gesetzeskundigen im Judentum. Er musste ihnen sagen, wer nur seine Weisheit gelten lässt, nur das, was in seinen begrenzten Verstand hineinpasst, wer sich nur an seine Klugheit hält, der kann nicht sehen, wer Jesus ist und was er bewirkt. Weil das Geheimnis um Jesus den Weisen und Klugen verborgen ist. Deshalb verwirft ja Israel seinen Messias. Er passt nicht in ihr Gedankengebäude ihres Glaubens. Nur den Unmündigen enthüllt der Vater sein Werk in seinem Sohn Jesus Christus. Es sind diejenigen, von denen Jesus sagt, die geistlich arm sind, die so tief stehen, dass nur Gott sie selbst auf die Höhe bringen kann. Es sind die, die werden wie die Kinder. Die haben Anteil am Reich Gottes. Die haben eine Ahnung von dem, wer dieser lebendige Gott ist. Es sind die, ich sage es, die werden wie die Kinder. Und was Jesus bedeutet und was er tut, wer Jesus für uns ist, das erfährt nur gerade der, der Jesus nichts zu bieten hat. Auch nicht seine eigene Weisheit und seinen Verstand. Nur einer, der sich beschenken lässt wie ein Kind. Und hier hinein gehört die Frage von Trinitatis. Nur in dieser geschilderten Haltung können wir uns diesem Geheimnis nähern. Was bedeutet das denn, Trinitatis, Dreieinigkeit? Was sagt denn die Bibel dazu? Der Begriff kommt ja in der Bibel nirgends vor. Trinitatis, Dreieinigkeit gibt es an keiner Stelle in der Bibel. Aber aus vielen unterschiedlichen Bibelstellen können wir herausfinden, dass Gott sich in dreifacher Weise zu erkennen gibt. Aber auch wenn wir manches ahnen, bleibt es, wie gesagt, doch ein Geheimnis. Das Geheimnis von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen und doch eins, wie geht das? Habe ich euch schon mal erzählt von meinem Freund in Jordanien? Habe ich schon mal erzählt, ne? Der 6 Jahre bei meiner Schwiegermutter gewohnt hat, den wir dann besucht hatten. Und dann gab es heiße Diskussionen über Bibel und Koran. Und wir hatten ja dann eine Diskussion mit einem Islamgelehrten. Und in dieser Diskussion ging es auch vorrangig um die Frage, wie viel Götter gibt es? Und dann ging es um vor allen Dingen 2 Zitate aus dem Koran, 2 Suren. Und ich zitiere jetzt mal hier, gestattet mir bitte, zitiere aus dem Koran, aus der Sure 4, Vers 171. Da heißt es, Jesus ist lediglich Gesandter und Wort Gottes. Also er hat ja eine hohe Stellung im Islam, Jesus, ja. Und dann sagt, heißt es weiter, hört auf, 3 zu sagen. Allah ist der einzige Gott, weit entfernt von ihm ist, dass er Kinder haben sollte. Dem Messias genügt es nur, Diener zu sein. Und Sure 5, Vers 73 heißt es, ungläubig sind die, die sagen, Gott ist einer aus 3. Es gibt keinen Gott als den einzigen Gott. Und wenn die Christen damit nicht aufhören, wird schwere Strafe sie treffen. Ja, die haben ja recht. Das stimmt. Gott ist einer. Lasst uns doch zum Islam übertreten. Dann haben wir die richtige Stellung. Dann wissen wir, Allah ist einer. Gibt kein Vertun. Und immer mehr finden das richtig. Sag ja, da ist was dran. Ich will einen Gott haben, der allein Stellungsmerkmal hat. Danke. Einstellungsmerkmal hat. Ich will keinen geteilten Gott haben. Ja, kann das verstehen? Dass Mohammed, der ja 600 nach Christus gelebt hat, der vieles aus der Bibel abgeschrieben hat, dass der diese Aussage machen konnte, das bedeutet aber auch, dass zu seiner Zeit die Lehre von dem dreieinigen Gott voll etabliert war in der Christenheit. Und zwar seit über 200 Jahren war diese Lehre vom dreieinigen Gott in der Christenheit voll etabliert. Und die Äußerungen Mohammeds sind eine Reaktion auf das, was in der Kirche gelehrt wurde. Aber wie finden wir jetzt Zugang dazu? Im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13, beendet Paulus seinen Brief an die Korinther und sagt: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Und hier fasst es Paulus noch einmal zusammen, was uns hier so ein wenig auf die Spur führt. Aber wir werden merken, es geht auch hier nicht um eine Lehre vom dreieinigen Gott, sondern es geht um das Leben mit diesem dreieinigen Gott. Gott will nicht in erster Linie nur gewusst werden, dass wir eine Lehre über ihn haben, sondern es geht um lebensgemäße Erkenntnis. Dieser Gott, der sich in seinem Sohn offenbart hat, der uns durch Jesus seine Gnade schenkt, die damit erfahrbare Liebe Gottes soll in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen sein. Es geht also um Leben und Erfahrung dieses Gottes und nicht zuerst um Lehre. Sonst hätte uns die Bibel eine ganz exakte Lehre über die Dreieinigkeit geliefert. Hat sie nicht. Die Lehre darüber wurde in der Auseinandersetzung mit Irrlehrern und anderen Religionen notwendig. Und jede Lehre hat ihre Schwächen, denn Glaube ist lebendig. Gott geht immer auf den Einzelnen ein und sucht die Gemeinschaft mit jedem von uns. Und dieser gelebte Glaube zieht sich durch alle Bibelstellen, die für die Lehre von der Trinitatis angeführt werden können. Und die erste Bibelstelle, die wir finden, die in diese Richtung geht, schon auf den ersten Seiten der Bibel, dass Gott in der Mehrzahl spricht und sagt: Lasst uns Menschen machen. Das gibt uns schon eine Ahnung, dass hier Gott sich in der Mehrzahl darstellt. Wir haben das ja, die alten Kaisertreuen wird das freuen, ja immer noch in der Bezeichnung gehabt, in der Mehrzahl. Wie hat der Kaiser sich genannt? Eure Majestät wurde er genannt. Eure. Ja, in der Mehrzahl. Nicht? Und sie haben sich immer als Pluralis Majestatis dargestellt, als die Mehrzahl der Majestäten. Oder bei der Taufe Jesu, da kommt es zum Ausdruck in Matthäus 3, der Himmel tat sich auf und der Heilige Geist kam wie eine Taube herabgefahren über Jesus und eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann taucht der Gedanke der Dreieinigkeit wieder auf im Missionsbefehl Jesu, Matthäus 28, wo er sagt: Geht hin, lehrt sie halten und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und in den sogenannten Abschiedsreden kündigt Jesus die Sendung des Heiligen Geistes an, der vom Vater ausgeht und Jesus verherrlichen soll. Und Paulus greift das auf im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der wirkt alles in allen. Ich sagte schon, wir werden das Geheimnis Gottes logisch bis ins Letzte nicht aufklären können. Und ich bin sicher, dass Gott das auch nicht will. In vielen Dingen des Glaubens können wir nur mit Paulus sagen, wir sehen wie in einen dunklen Spiegel. Wir bekommen oft nur eine Ahnung von dem, worum es geht. Aber versuchen wir trotzdem herauszufinden, was uns die Bibel sagt. Ist heute ein bisschen anstrengend, ne? An so einem heißen Tag. Gell? Die einen reden von drei Wesensarten und andere reden von drei Personen. Ich muss dabei bedenken, dass unser Denken von der griechischen Logik her bestimmt ist. Der Orientale hat eine ganz andere Denkart als wir, zu dem gehören ja auch die Juden. Sie denken in anderen Zusammenhängen, die nach unserer Auffassung nicht unbedingt logisch sein müssen. Also sie können unlogische Zusammenhänge ganz anders miteinander verknüpfen, als wir das können. Bei uns muss immer 1 und 1, 2 sein, völlig klar. Ich will das mal versuchen, an einem Beispiel deutlich zu machen. Ich als Person stehe hier als einer, ne? Oder? Nee. Ich stehe hier als der Sohn meiner Eltern. Ich stehe hier als der Vater meiner Kinder und ich stehe hier als der Ehemann meiner Frau. Ich bin drei Personen. Für meine Eltern was völlig anderes als für meine Kinder. Und nochmal was anderes für meine Frau. Und das jetzt hintereinander zu kriegen, ich bin eins. Also wenn Väter meinen, sie müssten vor ihren Kindern kuschen, wie sie vor ihren Eltern gekuscht haben, das haut nicht hin. Ne? Und was passiert, wenn Väter ihre Kinder als behandeln wie Ehepartner, was da alles passiert, das wissen wir ja auch. Ja. Nein, drei Persönlichkeiten und doch einer. Gibt so eine kleine Ahnung, was es sein kann, diese drei in eins ein wenig zu verstehen. Die drei Personen Gottes unterscheiden sich ja ebenfalls in ihren Eigenschaften, ihren Stellungen, in ihrem Aufgabenbereich voneinander. Der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht der Vater. Und trotzdem entdecken wir in den Aussagen der Schrift eine Reihenfolge. Der Vater sendet den Sohn. Ja? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hineingab in diese Welt, hineingesendet hat in diese Welt. Und der Sohn bittet den Vater, dass er den Heiligen Geist sendet. Und Jesus sagt in Johannes 13 selbst, dass jemand, der sendet, immer über dem steht, der gesendet wird. Ist uns klar, ne? Wenn ich jemanden die Macht habe, jemanden zu schicken, zu senden, dann stehe ich über dem, den ich sende. Und Jesus selbst sagt zu der Rangfolge, der Vater ist größer als ich. Und Johannes 10, der Vater ist größer als alle. Und deshalb steht Jesus, der vom Vater gesandte Sohn, an zweiter Stelle, nachrangig. Und Jesus wiederum sorgt für die Sendung des Heiligen Geistes und steht deshalb über ihm. Und dennoch bilden die drei Personen im Wesen Gottes eine Einheit. Im Gespräch erklärt Jesus seinen Jüngern, dass Vater und Sohn durch den Heiligen Geist im Leben eines Menschen wohnen, und zwar eines Menschen, der Gott liebt. Der Gott liebt, in dem macht er durch seinen Heiligen Geist Wohnung. Und die Form, in der Gott in uns lebt, ist der Heilige Geist. Und diese drei Personen agieren weder gegeneinander noch unabhängig voneinander. Wenn Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist handelt, dann geschieht das immer in völliger Übereinstimmung und in totaler Harmonie. Dass sie drei eins sind, erklärt auch, dass in der Bibel an den meisten Stellen nur von dem einen Gott die Rede ist. In 5. Mose 6 ist ja das große Schema, das Glaubensbekenntnis der Israeliten. Höre Israel, Jahwe, unser Gott, ist einer. Und in 1. Mose 1, da hören wir, es wurde Abend und es wurde Morgen, ein Tag. Hier haben wir nochmal so ein Beispiel des Verständnisses des Orientalen. Hier ist eine Vereinigung von Abend und Morgen, die zu dem Tag werden. Also zwei Dinge zusammengefasst sind eins. Das ist der Tag im Denken des Orientalen. Oder Jesus sagt, selbst ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau hängen und sie werden ein Fleisch sein. Das heißt, zwei eigenständige Personen werden zu einer neuen Einheit zusammengefügt. Mann und Frau bilden in der Ehe eine Zwei-Person. Eine Person, die aus zwei besteht. Ich habe das schon am Anfang gesagt. Für meine Eltern bin ich Sohn, für die Kinder Vater, für die Frau Ehemann, für jeden was völlig anderes und doch als Person dasselbe. Ich will das an einem weiteren Beispiel verdeutlichen. Könnt ihr noch?
Ja.
Was ist das hier? Zum Wohl. Wasser kennen wir auch in drei unterschiedlichen Formen. Aggregatzustand hat man auch mal gelernt in der Schule. Ne? Das flüssige Wasser. Wir kennen das Wasser, wenn es erhitzt wird, in Gasform. Und wenn es mal 3 Grad kälter wird als heute, dann haben wir Eis, das feste Form. Flüssig, fest und gasförmig. Auch so, bitte? Oh, bye. Ja, überflüssig kriegen wir das Wasser des Lebens. Überfließend. Ja. Ja. Also, auch ein schwacher Versuch, um das noch einmal auf andere Weise zu erklären. Fassen wir es zusammen. Wir hätten gerne einen Gott zum Anfassen, den wir begreifen und bis ins Letzte verstehen können. Aber viele Dinge können wir nur ahnen und anbeten, davor stehen bleiben. Einen Gott, den ich mit meinem begrenzten Verstand verstehen kann, der wäre nicht mein Gott. Und was bedeutet das jetzt für meinen Alltag? Ich komme mal zurück auf 1. Korinther 13, Vers 13, das Segenswort, das in vielen Gemeinden immer wieder gesprochen wird. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Hier könnte genauso die Gnade Gottes stehen. Aber das ist das Grundverständnis bei Paulus. Die Gnade Gottes können wir an Jesus ablesen. Dort am Kreuz ist Gott uns gnädig. Die Liebe Gottes, die Vergebung, alles, was Gott in seiner Liebe für uns übrig hat, ist zu sehen an Jesus. Er hat alles getan, um uns mit Gott ins Reine zu bringen. Die Gnade, die unterstützt nicht unser menschliches Bemühen, sondern macht unser menschliches Bemühen überflüssig. Macht es sogar zunichte. Sie ist umsonst, sie ist frei, ohne unser Dazutun. Für die, die alles verspielt und vertan haben, ist diese Freundlichkeit und Güte Gottes da. Weil Gott uns gnädig ist, um Christi willen, haben wir neues Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes. Eigentlich ist damit nichts anderes gemeint. Was Christus uns schenkt, kommt ja vom Vater. Der Vater hat den Sohn gesandt zum Heiland und Retter. Und ohne den Vater kann und will der Sohn nichts tun. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott ist nicht der Unnahbare, der über den Sternen thront und willkürlich austeilt. Er ist nicht der Gott des Islam, der willkürlich austeilt, dem die Menschen letztlich nur achsenzuckelnd antworten können, Allah hat es so gewollt. Das wäre ein Gott, der in sich selbst genug ist, der keine Gemeinschaft benötigt, schon gar nicht mit der oft ach so bösen Menschheit. Weil Gott Liebe ist, deshalb kann er auch leiden und leidet an den Menschen, die er liebt. Er findet sich nicht ab damit, dass sie verloren sind. Gott will nicht ohne seine Menschen sein. Gott könnte nicht sein ohne Gemeinschaft mit uns, weil er uns unendlich liebt. Und diese Liebe verwirklicht Gott für uns in dem, was Christus für uns tut und erleidet. Es ist seine Liebe, die ihn erfahrbar macht. Und sie zeigt sich am deutlichsten in Jesus. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Der Zugang zu Gott und Jesus ist möglich durch die Gabe des Heiligen Geistes. Er stellt die Gemeinschaft mit Gott her. Ohne den Heiligen Geist haben wir keine Verbindung zu Jesus und zu Gott. Der Geist Gottes ist das verbindende Element, das Gemeinschaft herstellt und erhält. Auch unsere Gemeinschaft untereinander ist zwingend angewiesen auf die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist nicht die Verbindung zu Gott und Christus erhält, ist wirkliche Gemeinschaft untereinander nicht möglich. So wie der Heilige Geist die Dreieinigkeit Gottes abrundet und beschreibt, so ist der Heilige Geist die Kraft, die Person, die uns in liebender Gemeinschaft beieinander hält. Er ist die Kraft, die uns nicht alleine lässt, sondern Gemeinschaft zwischen Gottes Kindern schließt und erhält. Und so entdecken wir, dass das, was wir untereinander praktizieren sollen, Gott uns zum Vorbild gibt, dass er selbst Gemeinschaft ist in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn Gott Gemeinschaft nötig hat, dann haben wir sie erst recht nötig. Und so zielt der Glaube an den dreieinigen Gott, das Fest von Trinitatis, letztlich hin auf das gesunde Zusammenleben der Christen, auf die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist bestimmt von der erfahrenen Gnade Christi, von der Liebe Gottes und von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das ist der Zuspruch, den Gott uns gibt im Gottesdienst, dann, wenn wir zusammenkommen. Die Gnade sei mit euch. Daran sollen Christen sich erinnern, wenn sie sich aneinander freuen. Und daran sollen sie sich auch erinnern, wenn sie sich mal einander ärgern. Wenn sie mal Schwierigkeiten miteinander haben, sich aneinander reiben. Was wir sind, haben wir nicht aus uns selbst. Wir haben es nur in der Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Deshalb gilt es darum, beides zu pflegen, Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Dann wird die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns sein. Doch halt, da bleibt doch eine Frage offen. Zu wem sollen wir denn nur beten? Zu dem gütigen Gott? Zum lieben Heiland oder zum Heiligen Geist? Nicht zu Jesus bete, könnte Gott beleidigt sein, weil er doch alles in allem ist. Und beten zum Heiligen Geist finde ich keine Stelle in der Bibel. Aber das bleibt irgendwo ein Geheimnis, dass wir nur anbetend Jesus gleichziehen können. Erfüllt vom Heiligen Geist, betet Jesus voller Freude. Mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich für klug halten. Den Unwissenden hast du sie enthüllt. Jesus, ich komme zu dir als einer, bei dem viele Fragen offen bleiben. Und ich danke dir, dass ich dich, Jesus, dich, Vater, anrufen darf im Heiligen Geist, den du denen schenkst, die dich lieben. Amen.